Wir sind stehen geblieben bei der Identifikation des Stiefvaters von Mose. Und nun wollen wir diese 13. Dynastie, in der offensichtlich Mose gelebt hatte, genauer anschauen. Und dazu gehen wir in das Nildelta und schauen uns die jüngsten Ausgrabungen in Ramses-Stadt an. Tell Edaba nennt man auf Arabisch den Hyänenhügel, der für unsere Interessen nun von großer Bedeutung sein wird. Seit vielen Jahren wurden dort Grabungen durch ein österreichisches Team ausgeführt, das heißt seit den 1960er Jahren. Das befindet sich in der Nähe von Kantir, eben da, wo man Ramses-Stadt oder ägyptisch Pi Ramesse, Pi ist der Artikel auf Altägyptisch, Pi Ramesse gefunden hatte. In Tell Edaba fand man die ältere Stadt Awaris. Dabei handelt es sich um das Südviertel von Pi Ramesse. Und nun ganz interessant. Das ist die einzige große Grabungsstätte, in der systematisch Schichten aus der späten 13. Dynastie ausgegraben worden sind. Also es wäre interessant, wenn man das auch anderswo getan hätte, hat man aber nicht. Und darum ist natürlich das, was man hier gefunden hat, für uns schon von sehr großer Bedeutung. So sah Tell A von Awaris aus vor den Grabungen. Nicht sehr verdächtig, ja? Nun, dieses österreichische Team hat natürlich einfach gegraben mit der Absicht, eben 13. Dynastie zu studieren. Da war kein Interesse, Bezug zur Bibel und so weiter. Aber der Bezug entsteht jetzt eben, indem wir angeschaut haben, wie steht es eigentlich mit der biblischen Chronologie. Wann waren die Israeliten in Ägypten? Und jetzt schauen wir, ob wir da den Treffpunkt finden. Also die Österreicher haben hier Schlammziegelhäuser ausgegraben aus MB2A, das heißt mittlere Bronzezeit 2A. Geräumige Häuser mit mehreren Räumen, mit Hof für Haustierhaltung. Es sind Höfe mit niederer Ziegelmauer umgeben. Kleinere Einzimmerhäuser, möglicherweise für verheiratete Kinder des Oberhauptes. Und dann findet man Gräber im Hof, neben den Häusern, manchmal sogar im Haus. Getreidesilos sind gefunden worden. Die ersten Einwanderer kamen wohl vom Ende der 12. Dynastie her. Mittlere Bronze 2a, aber eben seit der 12. Dynastie. Und was man dort feststellte ist, die haben Grabbeigaben. Diese Leute sind aber keine Ägypter, das sind vorderasiatische Einwanderer. Sagt man so unverdächtig, ja? Aus dem Raum Kanaan, Syrien. Nun, von dort her kam die Großfamilie von Jakob. Und bei diesen Gräbern war es sehr typisch, die Beine waren jeweils angewinkelt und das Gesicht immer nach Osten gerichtet. Man kann sich fragen, was suchen die im Osten? Nun, ein NASA-Bild, ein Satellitenbild hilft uns, von Awaris nach Osten hinüber zu schauen. Und da finden wir das verheißene Land. Ja, was man hier gefunden hat, ist eben die israelitische Kultur. Kunstvolle Bronzedolche, so ein fischförmiger Krug, kleine Öl- und Parfümgefäße, schwarze und dunkelgraue Keramik mit eingeritzten und mit weißer Farbe hervorgehobenen Mustern. Es gibt da drei Grundtypen. Zoomorphische, das heißt also solche, die aussehen wie ein Tier, meist fischförmig, dann birnenförmig, walzenförmig. Man findet auch Dolche und Speere. Das müssen also Krieger gewesen sein. Nun, das wissen wir aus 1. Mose 34, dass die Söhne Jakobs gut kämpfen konnten. Die hatten ja damals auch die Leute von Sichem, den Leuten von Sichem eine schwere Niederlage beigebracht. Und aus 4. Mose 1 wissen wir, dass die Israeliten sich sofort nach dem Auszug aus Ägypten dann als eine Armee formierten. Nun, wir gehen ganz trocken archäologisch vor. Es ist ja immer wichtig, dass man beim Graben die Schichten genau unterscheidet. Was weiter unten ist, ist älter, was weiter oben ist, ist jünger. Ganz logisch, ja? Und so hat man also unterschieden, das ist Stratum F, dann kommt da eine Lücke, eine Siedlungslücke, und darunter haben wir Stratum G1, G2, G3, G4 und ganz unten H. Wenn man diese Schichten, also Stratum H, unten, G4 bis G1 anschaut, das ist die israelitische Kultur in Ägypten. Wenn man das so anschaut, was man da findet, dann merkt man, die sind stark angepasst, ägyptisiert. Man kann sagen, also sehr gut integrierte Ausländer. Das entspricht übrigens genau Hesekiel 23, wo uns eben gezeigt wird, dass die Israeliten in Ägypten tatsächlich auch die ägyptischen Götter angebetet haben. Die sind dem Götzendienst verfallen. Und deswegen ließ Gott sein Volk in die Sklaverei fallen. Das war ein Gericht über den Götzendienst in Ägypten. Wie gesagt, zwischen G1 und dann Schicht oder Stratum F gibt es eine Besiedlungspause, unbekannter Länge. Nun, aber schauen wir die Israeliten an. Man hat festgestellt bei den Ausgrabungen, viel mehr Frauen als Männer begraben. Und Kindergräber sind ungewöhnlich zahlreich. 65% der Kinder sind unter 18 Monaten. Das ist selbst für die Antike sehr, sehr, sehr ungewöhnlich. Nun, wir wissen aus der Bibel, der Nil, das war der Todesfluss für Israel in der Zeit der Sklaverei. Man fand beerdigte Tiere. Und dabei kam ans Licht, diese Leute führten das vorderasiatische Langhaarschaf in Ägypten ein. Und daraus wird klar, diese Leute da, diese Fremdlinge in Ägypten, das waren Hirten. Nun, das ist genau das, was wir auch wissen aus der Geschichte von Jakob und seiner Familie. 1. Mose 46,6 sagt ja auch, die kamen als Hirten nach Ägypten. Aber den Ägyptern waren sie ein Gräuel. Natürlich, mit Schafen und Ziegen kann man im Nahen Osten in der kürzester Zeit fruchtbares Land zur Wüste verwandeln. Weil die Schafe, und noch schlimmer sind die Ziegen, die Grasnarbe ganz weit unten abfressen. So waren sie eben den Ägyptern ein Gräuel. Aber der Pharao hat ihnen doch das schönste Gebiet in Gosen, da in dem fruchtbaren Delta, zugewiesen. Das ist wirklich grün. Ich bin da schon mit dem Zug durchgefahren. Das ist eine wunderbare Gegend zum Resten von Ägypten, der einfach Wüste ist. Der Papyrus Brooklyn 35.1446 ist sehr interessant, weil er aus dieser Zeit stammt. Und da findet man eine Liste von Dienern eines Haushaltes mit 95 Namen. Diese Liste stammt also genauer gesagt aus der Zeit von Sobekhotep dem III., das war eine Generation vor Mose, und da findet man mehr als 50% nordwestsemitische Namen. Das klingt auch wieder so unverdächtig, nordwestsemitisch. Im Klartext kann man sagen, das ist hebräisch und kananäisch, das ist nordwestsemitisch. Namen wie Menachem. Das ist ganz klar hebräisch, ja, das heißt Tröster. Issachar, Aser, ja, das sind sogar Namen, die wir von den Stämmen Israels kennen. Und auch der Name Schifra kommt vor. Eine der Hebammen zur Zeit von Mose hieß ja Schifra. Sonst finden wir den Namen nie mehr in der Bibel. Nur gerade von dieser Hebamme in Ägypten. Und Schifra, diesen Namen findet man auch auf diesem Papyrus. Weitere Dokumente bestätigen. Es gab in dieser Zeit eine große vorderasiatische Volksgruppe in Ägypten. Und dann ist Folgendes interessant. Es gibt einen Kommentar, den sogenannten Brooklyn-Kommentar von William Hayes. Und der versucht da Licht hineinzubringen in diese ungewöhnliche Situation. Woher kommen diese vielen Ausländer aus dem Raum Kanaan, Syrien, so ganz grob gesagt? Und er sagt, das ist eigentlich sehr unverständlich. Es gab nämlich keine größeren Militäroperationen während der 13. Dynastie. So könnte man das erklären, das sind Militär, die Kriegsgefangene, die man nach Ägypten gebracht hat. Aber das ist nicht der Fall. Und trotzdem so viele Ausländer. Ja, wir wissen die Antwort aus der Bibel. Die kamen wegen der Hungersnot freiwillig und konnten sich da ansiedeln und haben sich dann ganz stark vermehrt. Hier sieht man so eine vorderasiatische Sklavin, erkennbar an ihrem typischen Kleid. Nun, wir sind jetzt durch diese Schichten hindurchgegangen, haben uns die Kultur der Israeliten, der angepassten Israeliten in Ägypten angeschaut und jetzt kommen wir zu diesem ganz kritischen Punkt da, wo die Besiedlung der Israeliten aufhört. Und am Ende von G1 finden wir eine Stätte des Grauens. Was gräbt man da aus? Flache Gemeinschaftsgräber mit eilig verscharrten Opfern. Die Toten sind nicht nach traditioneller Art bestattet, sondern kreuz und quer und übereinander hingeworfen. Die üblichen Grabbeigaben fehlen. Und es wird klar, die Häuser wurden damals scharenweise verlassen und aufgegeben. Und dann eine Zeit lang wohnte niemand da. Das ist doch genau das, was wir erwarten müssen. So hat die Geschichte Israels in Ägypten aufgehört. 2. Mose 12, die Nacht des Passahlammes, Vers 29. Und es geschah um Mitternacht, da schlug der Herr alle Erstgeburt im Lande Ägypten. Von dem Erstgeborenen des Pharao, der auf seinem Throne saß, bis zum Erstgeborenen des Gefangenen, der im Kerker war. Und alle Erstgeburt des Viehes. Und es entstand ein Geschrei. Ein großes Geschrei in Ägypten, denn es war kein Haus, worin nicht ein Toter war. Und er rief Mose und Aaron in der Nacht und sprach, macht euch auf, zieht weg aus der Mitte meines Volkes. Und so hat man die Leute, um Seuchen zu verhindern, schnell in diese Massengräber hineingeworfen, in da, wo die Israeliten sowieso weggegangen waren, konnte man da gerade noch als Massengrab benutzen. Das ist doch schon eindrücklich, wenn man so die Spuren der biblischen Geschichte findet. Und was haben die Leute gemacht, diese Kritiker? Die haben gesagt, in Ägypten haben wir nichts gefunden von Israel. Ja, natürlich. Wenn man in den falschen Archiven schaut, kann man nichts finden. Das wäre wie, sagen wir, in 500 Jahren würden Archäologen da Forschungen betreiben und sie suchen nach einem Barack Obama. Aber sie suchen in den Archiven aus der Zeit der ersten Besiedlung Amerikas. Und dann werden sie, das hat doch noch nie einen mit einem arabischen Namen Barack gegeben, der soll der Herrscher in Amerika gewesen sein. Nichts davon, das ist alles ein Märchen. Natürlich, die müssen natürlich in den Archiven des 21. Jahrhunderts suchen. Dann finden sie Barack Obama. Und so ist das natürlich völlig unsinnig. Die gingen und schauten in den Archiven der 19. Dynastie. Hätte man Israel dort gefunden, wäre die Bibel falsch. Denn nach der biblischen Chronologie waren die Israeliten nicht dann in Ägypten, sondern in der Zeit der 13. Dynastie. So, merkt man diese Logikfehler. Stratum F stellt dann einen Neubeginn dar. Zuerst findet man da primitive Unterkünfte. Das waren also Neuankömmlinge. Die waren weniger zahlreich, aber reicher als die Israeliten. G. Ist ja auch nicht so schwierig, um reicher zu sein als am Schluss ein Sklavenvolk. Ja, in Stratum F findet man viel Edelmetalle, Schmuck. Vorderasiatischen Ursprungs, Und die bleiben da bis zum Beginn des neuen Reiches. Maneto war ein ägyptischer Historiker aus der ptolemäischen Zeit, also so drittes Jahrhundert vor Christus. Und von ihm haben wir folgende Überlieferung. Er schreibt, Gott war König Timaios ungnädig und schlug Ägypten. Und danach seien Feinde aus dem Osten gekommen und haben das Land leicht erobert, ohne Schwert. Ja, wir wissen ja, als die Israeliten aus Ägypten hinausgingen in die Wüste, kam ihnen ein anderes Volk entgegen, vom Osten her. Die Amalekiter. Da gab es diesen schrecklichen Kampf, 2. Mose 17, der Kampf gegen Amalek. Und offensichtlich sind die dann weitergegangen und die hatten ein leichtes. Dieses Ägypten war durch die 10 Plagen so am Boden zerschlagen, dass dann eben kommen konnte, was Maneto beschreibt. Einäscherung von Städten, Verwüstung der Heiligtümer der Götter von Ägypten, Massaker an der Bevölkerung haben sie ausgeübt und Versklavung. Und jetzt ist die Frage, wer ist denn dieser Timaios? Maneto schreibt natürlich Griechisch. Jetzt müssen wir das Timaios wieder zurückübersetzen in Altägyptisch, also nicht übersetzen, sondern die altägyptische Form finden. Nun, im Turiner Königspapyrus aus dem alten Ägypten, da werden Könige ein nach dem anderen aufgelistet, da findet man 12 Könige nach Chaneferre. Der Papyrus ist lückenhaft, aber man kann annehmen, dass so durchschnittlich haben die alle nur etwa 5 Jahre regiert. Und dann kommt eben dieser Dedumose, ein paar Jahrzehnte später. Und Dedumose ist nämlich genau die Form, die altägyptische Aussprache von Timaios. Das muss der Pharao des Auszugs gewesen sein. Dedumose, Timaios, als Ägypten geschlagen wurde. Ja, und so. Ja, haben wir eine Bestätigung des Auszuges aus Ägypten, auch wieder belegt durch die authentischen Quellen, die uns verfügbar sind. Also bis am Schluss geht alles schön auf, sogar eben in dieser Reihenfolge von Chaneferre, das war noch der Stiefvater von Mose, und dann einige Jahrzehnte später dieser Dedumose Timaios, als Ägypten zusammenbrach. Nun, ich möchte Folgendes zeigen. Der Auszug aus Ägypten ist also keine Legende, sondern war für Israel immer wieder der klare Beweis, dass der Gott der Bibel in der Geschichte handelt. Und darum hat man immer wieder, auch beim Schwören, hat man sich auf Gott berufen, so wahr der Herr lebt, der die Kinder Israel aus dem Land Ägypten herausgeführt hat. Man hat sich auf diesen Gott berufen, der damals Israel befreit hat, dann das Gesetz gegeben hat und unter Mose ins verheißene Land geführt hat. Und nun möchte ich den Zusammenhang machen zwischen dem Exodus und der Endzeit. In Jeremia 16, Vers 14 lesen wir nämlich, darum siehe, Tage kommen, spricht der Herr, da nicht mehr gesagt werden wird, so wahr der Herr lebt, der die Kinder Israel aus dem Land Ägypten heraufgeführt hat, sondern so wahr der Herr lebt, der die Kinder Israel heraufgeführt hat aus dem Land des Nordens und aus all den Ländern, wohin er sie vertrieben hatte. Und ich werde sie in ihr Land zurückbringen, das ich ihren Vätern gegeben habe. Hier erklärt der Prophet Jeremia um 600 vor Christus, in der Endzeit wird Gott einmal so eingreifen in der Geschichte, und zwar durch ein Ereignis, das das Exodus-Ereignis an Gewalt noch übersteigt. Und dann wird man sich auf den Gott berufen, nicht mehr wie früher, der die Kinder Israel aus Ägypten geholt hat, sondern so war der Herr lebt, der die Kinder Israel heraufgeführt hat aus dem Land des Nordens und aus allen anderen Ländern. Das Land des Nordens, das wird das Land sein, aus dem die Israeliten speziell kommen in der Endzeit. Nun gehen wir auf der Weltkarte von Israel hinauf in den Norden, ganz gerade hinauf. Dann landen wir am Schluss auf dem Nordpol, ja. Aber dort wohnt ja niemand. Wir halten an beim letzten Land im äußersten Norden, das Russland. Ja, ich habe ja gestern Abend erklärt, 1882 begann die erste massive Rückwanderungswelle von Juden ins Land der Väter nach fast 2000 Jahren. Woher kamen sie? Aus Russland. Zu Tausenden. Und dann kam die zweite Welle. Woher kamen sie? Aus Russland. Und dritte Welle. Woher kamen sie? Aus Russland. Auch zum Teil andere Länder. Aber Russland war immer da. Und heute ist es so, dass 3 Millionen Juden aus allen 5 Kontinenten, aus über 100 verschiedenen Ländern zurückgekehrt sind. Aber die Hauptlast, 1 Million, kam aus dem Land des Nordens. Aus Russland, aus der Sowjetunion, aus den GUS-Ländern. Schon gewaltig. Dieser Zusammenhang zwischen dem Exodus, den wir nun wirklich greifen können, historisch, und dem, was wir heute erleben. Der Exodus aus allen Völkern der Welt. Ja, jetzt wollen wir natürlich weiter. Jetzt gehen wir natürlich zeitlich von Mose zurück. Wir arbeiten uns in die Vergangenheit zurück. Ja, dann können wir mit der Chronologie jetzt weiter zurückrechnen, die biblische Chronologie. Wann lebte Josef? Nun, wenn wir das vergleichen mit akzeptierter ägyptischer Chronologie, dann kommen wir mit Josef in die Zeit der 12. Dynastie, und zwar zu Pharao Amenemhet, dem Dritten. Dort war er Wesir. Der Wesir war ja im alten Ägypten immer dieser Mann Nummer 1 nach dem Pharao. Das gab es immer wieder. Also diese Stelle von einem Mann Nummer 1 nach dem Pharao, das war der Wesir. Nun, das ist der Pharao von Josef. Amenemhet. Ja, könnten wir kurz einen Ausflug machen nach Berlin, würden wir in das Ägyptische Museum gehen, und dann, die Überraschung kommt gleich am Anfang. Wir gehen kaum da durch den Eingang rein, und dann steht er schon da, Amenemhet, der Mann mit den abstehenden Ohren. Ja, es ist wirklich schön, diese abstehenden Ohren, die sind so eindrücklich, weil in der Ägyptologie hat man, ohne den Bezug zur Bibel zu machen, hat man über diese Statue nachgedacht und man hat gesagt, es ist eigentlich ganz ungewöhnlich von der Darstellung. Ein Pharao so. Und das hat seine Bedeutung, dass man hat das in Verbindung gebracht, das ist ein aufmerksamer Pharao, der eben Ohren hat für die Nöte, für die Sorgen seines Volkes. Ja? Also ja, ist gut, wenn ein Herrscher solche Ohren hat für die Nöte seines Volkes, wenn es 7 Jahre Dürre gibt, nicht wahr? Und auch sein Gesicht ist so voller Sorgen. Und das hat man also in der Literatur, hat man das so besprochen, ohne den Bezug zu machen zu Josef. Das ist toll, nicht wahr? Ja, und etwas früher aus dieser Zeit findet man in Ägypten eine Darstellung von Midianitern. Eine farbige Darstellung. Also aus der Zeit ein bisschen vor Josef. Warum ist das für uns interessant? Nun, weil die Bibel uns sagt, dass es midianitische Kaufleute waren, die Josef nach Ägypten gebracht hatten, nachdem die Brüder ihn verkauft hatten. So, jetzt sehen wir, wie die ausgeschaut haben. Und vielleicht können wir uns da auch schon ein bisschen eine Idee machen über den bunten Rock von Josef, dem eingesetzten Erben von Jakob. Da sehen wir, wie, also Archäologie, manchmal kann sie ganz direkte Bezüge machen zu den biblischen Ereignissen, und manchmal ist es einfach nützlich, so um ein bisschen den Hintergrund illustriert zu bekommen. Nun, in der Zeit von Amenemhet gab es riesige Probleme mit dem Nil. Und zwar gibt es da eine Region im Nil, wo man Inschriften gefunden hat über die Nilpegelstände. Und zwar genau aus der Zeit von Amenemhet den Dritten. Und da wird deutlich, dass es ist nicht jedes Jahr überliefert, aber es wird deutlich, hier gab es ein Riesenproblem. Das sind so durchschnittliche Nilpegelstände des Hochwassers. Aber in dieser Zeit gab es ganz gewaltige Überschwemmungen. Und das ist nicht gut. Es war ja immer gut im alten Ägypten, dass es Überschwemmungen gab im Herbst. Denn der Nil brachte ja diesen fruchtbaren Schlamm. Wenn der Nil dann über die Ufer ging, wurde dieser fruchtbare Schlamm ausgetragen. Aber der Nil musste dann wieder in nützlicher Frist zurückkehren, damit man dann im Oktober in den Schlamm hineinsehen konnte. Dann war eine gute Ernte fürs nächste Jahr angesagt. Aber das war eben nicht gut, wenn der Nil zu wenig Wasser hatte, dann gab es Dürre, und wenn er zu viel Wasser hatte und dann eben erst viel zu spät zurückgekehrt war, sodass man den günstigen Zeitpunkt des Sehens verpasst hatte. Und diese hohen Nilpegelstände in der Zeit von Amenemhet weisen hin auf ein Hungersnotproblem. Das muss es also gegeben haben in dieser Zeit. Interessant, nicht wahr, der Traum von dem Pharao. Er sah doch Kühe, die aus dem Nil herauskamen. Und Josef erklärt, diese sieben mageren, fetten Kühe bedeuten sieben fruchtbare Jahre. Und dann kommen aber auch diese mageren Kühe aus dem Nil heraus und die bedeuten dann Hungersnot. Nicht was das Herauskommen, es ist eben ein Bild von dem Nil, der über die Ufer tritt. Und die Überschwemmung des Nils kann Fruchtbarkeit bedeuten, sieben Jahre, fette Kühe, aber die Überschwemmung kann auch eben Hungersnot bedeuten und gerade in dem Fall, wo es eben zu viel ausmacht. Und so wissen wir aus der Bibel, wie in dieser Not eben Josef eben zum Retter Ägyptens aufgestiegen ist. Hier sehen wir den Meurissee in Fayum. Und da gibt es einen Kanal, den nennt man im Arabischen den Josefskanal, Bar Yusuf. Es kann eigentlich niemand erklären, warum der Josefskanal heißt. Aber die Überlegung ist durchaus berechtigt. Mit diesem Kanal kann man die Nilpegelstände regulieren. Und konnte man also, wenn der Nil zu stark über die Ufer ging, konnte man das Wasser abführen in den Meurissee, um eine weitere Hungersnot zu verhindern. Möglicherweise ist also diese Bezeichnung Josefs Kanal ein Hinweis, dass Josef das angeordnet hat, um auf weitere Katastrophen in Ägypten der erlebten Art zu verhindern. Ja, wir gehen weiter. Nun hat man eben weiter nach unten gegraben, ja, diese G-Schichten. Und da findet man eben Josefs Palast in Awaris, in Ramsesstadt. Hier ein Modell von diesem österreichischen Archäologen. Das wäre also der Palast von Josef, den er offensichtlich als Rentner dann angelegt hatte. Da, wo die Israeliten wohnten. Das Ganze ist interessant aus folgendem Grund. Es ist ein Palast mit zwei Wohnungen, die angefügt waren. Und zwar zwei identische Wohnungen. Da kann man als Archäologe denken, ja, das ist wahrscheinlich ein Vater und der hatte da zwei Söhne, die konnten dann auch wohnen in ihren Wohnungen. Ja, und wir wissen, dass Josef zwei Kinder hatte. Zwei Söhne. Und dann, leider gibt es keine Inschriften. Aber interessant ist dieser Innenhof, ganz schön gestalteter Innenhof, schönem Boden. Und da gibt es 12 mächtige Säulen, die deutlich größer sind als alle anderen. Da kann man nur spekulieren. Ich könnte einen Zusammenhang sehen mit den 12 Söhnen Jakobs, den Stammvätern des späteren Volkes Israel. Und da haben wir weiter gefunden das Schlafzimmer. Und zwar ist es das Schlafzimmer mit dem größten Bettsockel, den man je in Ägypten gefunden hat. Das passt natürlich zu einem Träumer. Wie Josef, ja? Der schon von seinen Brüdern verlacht worden war wegen seiner Träume, die er aber von Gott hatte und die sich alle wunderbar erfüllt hatten. Ja, hier haben wir das Areal F, wo dieser Palast und der Garten des Palasts gefunden worden ist. Und unterhalb dieses Palastes fand man das erste Haus. Oder da, wo die Siedlung überhaupt begonnen hat in diesem Gebiet. Und da findet man einen levantischen Mittelsaalpalast. Levantisch heißt im Stil von Kanaan. Syrien, Kanaan. Und von dort her kam ja Jakob mit der Familie. Und der hatte da offensichtlich eine Villa in Awaris bekommen. Jetzt sind wir ganz unten. Also zuerst die Villa von Vater Jakob. Und dann später baut darüber Josef seinen eigenen Palast. Und dann vermehrt sich das Volk Israel. Und am Schluss der ganzen israelitischen Geschichte haben wir dieses Bild des Schreckens. Und Awaris, Ramsesstadt, wird verlassen. Es geht einfach schön auf, wie ein Puzzle. Der Computer macht es möglich. Hier dieses Modell noch ein bisschen schöner arrangiert mit dem Garten darum herum. Und sieht man im Garten hier eine Pyramide. Ja, die Pyramide ist ja nichts Besonderes in Ägypten. Ja, aber in dieser Zeit war es etwas Besonderes. Weil dort solche Leute, die keine Pharaonen waren, die hatten eigentlich keine Pyramidengräber. In dieser Zeit. Und da gibt es plötzlich doch eins. Das verwundert. Also irgendwie muss der Mann ganz speziell gewesen sein. Ja, jetzt schauen wir uns dieses Pyramidengrab an. Mit der Rekonstruktion. Das ist der Eingang ins Grab. Und dann das eigentliche Grab, da unterirdisch und darüber eben diese Pyramide. Schon in der Antike wurde dieses Grab geplündert. Da sind Leute eingedrungen und haben da viel Schaden angerichtet, wie wir gleich sehen werden. Aber man hat also keinen Leichnam gefunden, keine Mumie. Darf auch nicht sein, denn der einbalsamierte Körper von Josef musste ja mitgenommen werden, um in Sichem, in Ablus, begraben zu werden. Das hat Josef, Hebräer 11, im Glauben eben Befehl gegeben, dass seine Gebeine eben ins verheißene Land gebracht werden würden. Aber man hat eine Statue darin gefunden, aber die war übel zugerichtet. Da sind also Leute eingedrungen, die haben aus Wut diese Statue zerschlagen. Sieht man zum Beispiel da. Die wollten den Schädel spalten. Hier. Und man hat auch, das Ganze war zerbrochen. Und die Augen waren ausgefüllt mit einem Edelstein. Edelstein ist entfernt worden. Gut, das kann man auch verstehen. Aber diese Wut können wir auch verstehen. Als die Israeliten endlich gegangen waren und man dann nichts mehr ausrichten konnte, da konnte man wenigstens noch die Statue von Josef zerschlagen. Und dieses Holz, das Zepter, ist ganz interessant. Wir kommen darauf zurück. Nun, der Computer macht es möglich. Aufgrund von anderen Statuen, die besser erhalten sind, konnte man Farbresten, die noch da übrig war, ergänzen, um eine Rekonstruktion zu wagen. Josef in Ägypten, mit einer roten Perücke. Es ist kein Ägypter, es ist ein Ausländer. Aber von unglaublicher Autorität. Man hat festgestellt, genau in dieser Zeit von Amenemhet, da hatte der Adel nichts zu sagen. Trotzdem gibt es da einen Mann, der sogar eine Pyramide hat. Das ist genau die Situation. Der ganze Adel hat ja seine Macht verloren, weil der Pharao dank Josef das ganze Land Ägypten aufkaufen konnte. Und so wurde die ganze Macht im Pharao eben vereinigt und gestärkt und der Adel sank in der Bedeutung ab, außer einem, Josef, ein Ausländer. Ja, der Computer macht es möglich. Und sieht man dieses Holzzepter in der Hand, das ist das ägyptische Hieroglyphenzeichen für Ausländer. Josef in Ägypten. Nun, wir gehen jetzt wieder zum Auszug aus Ägypten. Wir überspringen die Wüstenwanderung Israels und kommen nun zur Eroberung Jerichos. Jericho liegt 259 Meter unter dem Meeresspiegel. Das ist die tiefste Stadt der Welt heute. Nur Sodom und Gomorra, Adama, Zeboim und Zoar. Diese Städte waren früher noch tiefer unten. Jericho liegt 8 Kilometer westlich des Jordans, 10 Kilometer nördlich des Toten Meeres. Die Gegend dort bezeichnet man als subtropische Oase. 5. Mose 34, 3 nennt Jericho die Palmenstadt. Auch heute gibt es ganz viele Palmen dort. Dieser Ort war strategisch ganz wichtig für die alten Kananiter, die Ureinwohner, denn dieser Ort war gewissermaßen der Bewachungsort des Weges in das Hochland, in die Berge des Westjordanlandes. Nun, da in Jericho befindet sich ein Tell, auf Arabisch Tell es Sultan, der Sultan Tell, das ist das antike Jericho. Ich muss erklären, Tell auf Arabisch und Hebräisch bedeutet Hügel, aber nicht ein normaler, natürlicher Hügel, sondern ein Zivilisationsschutthügel. Das ist ganz typisch für den Nahen Osten. Leute haben irgendwo eine Siedlung begonnen. Dann wurde die zerstört. Was hat man gemacht? Man baute nicht daneben, sondern auf den Trümmern des alten Dorfes, der alten Stadt wieder auf. Wurde wieder zerstört. Dann hat man wieder auf den Trümmern aufgebaut. Und mit der Zeit gab es einen Hügel. Und wenn man ein bisschen ein Auge hat dafür, kann man durch Israel reisen, dann sieht man, bah, das ist kein Hügel. Das ist ein Tell. Dort müsste man graben. Aber dann wäre es ganz wichtig, dass man immer schön die verschiedenen Schichten unterscheidet. Weil da kommt man ganz schön chronologisch durch die ganze Geschichte hindurch, bis unten. Und so ist es eben auch hier. Das ist ein Tell, ein Zivilisationsschutthügel, Höhe 17 Meter. Ja, hier einfach so als Beispiel, um zu zeigen, wie ein Tell aussieht. Und da haben wir eben die verschiedenen Schichten. Und so kann man dann Schichten zuordnen, das ist späte Bronze 2b, darunter zweite Bronze 2a, dann späte Bronze 1, dann mittlere Bronze und so weiter bis frühe Bronze. Und dann landet man unten auf dem originalen Felsen, dem natürlichen Felsen. Ja, jetzt schauen wir uns Jericho an. Aber natürlich nicht um 1230, ja? Sondern wir schauen uns Jericho an, in der früheren Zeit, 40 Jahre nach dem Exodus. Und was finden wir da? Jericho war eine Stadt, die hatte nicht nur eine Mauer, sondern die hatte eine ganz eindrückliche Befestigungsanlage. Hier am Fuß des Hügels fand man diese Mauer. 4,5 Meter hohe abgeschrägte Stützmauer aus massiven Steinen. Und davor befindet sich ein tiefer Graben. Und auf dieser Stützmauer oben gab es eine Brüstungsmauer aus Lehmziegeln. Die Stützmauer selbst, also das da unten mit den großen Steinen, stützte eine Böschung von verdichteter Erde. Und auf dieser verdichteten Erde gab es einen Kalkverputz von 10 cm Dicke. Ein sogenanntes Glassi. Ich zeige das ganz kurz mit einer Computerrekonstruktion. Sieht man hier die Befestigungsmauer mit den massiven Steinen. Darüber diese Lehmziegelmauer. Und dann kommt dieser Bereich, wo die Erde ganz stark abgestampft wurde. Und darüber eine Kalkschicht, 10 cm dick. Und dann nach diesem Bereich, den man Glassi nennt, kommt noch eine zweite Mauer. So war Jericho geschätzt. Und übrigens, das Glassi, das erkläre ich gleich, was die Bedeutung davon ist. Hier, die Stützmauer stützte eine Böschung von verdichteter Erde. Darüber gab es einen Kalkverputz von 10 cm. Und das nennt man eben Glassi. Das ist eine schlüpfrige, schiefe Ebene. Ein Hindernis für Streitwagen und Ramböcke. Ich war, man geht davon aus, wenn eine Armee diese erste Mauer überwinden kann, dann muss sie da rauf. Aber dann gelangt sie eben in diese Glassi-Region. Und das war die Todeszone. Denn dann konnten die Krieger von Jericho von hier oben die grad abknallen. Und da habe ich noch eine Information, die ich erwähnen muss. Auf der Stützmauer oben, diese Lehmziegelmauer, war eben eine Brüstungsmauer aus Lehmziegeln. Und die war 2 Meter dick und wohl 6 bis 8 Meter hoch. Wie man aus der Menge der Ziegel schließen konnte. Also würde ich schon sagen, ziemlich eindrücklich. Genauso wie die Bibel Jericho beschreibt. Als ein Bollwerk, das man menschlich gesprochen nicht einnehmen konnte. Auf der westlichen Seite fand Kathleen Kenyon, das war eine englische Frau, Archäologin, die manche Ausgrabungen gemacht hat vor Jahrzehnten. Eben noch bevor die Israelis alle rechts, links überholt haben. Auf der westlichen Seite fand Kathleen Kenyon im Graben vor der Stützmauer eine Aufschüttung von roten Lehmziegeln bis fast auf die Höhe der Stützmauer. Und daraus konnte man eben dann ableiten, dass eine riesige Mauer von oben nach außen runtergefallen in den Graben. Und normalerweise, wenn eine Armee eine Stadt angreift, die Mauer zerstört, dann fällt die Mauer nach innen, oder? Ist ja logisch. Aber dass diese Mauer da nach außen runterkam, ist eigentlich ein Hinweis, dass die wohl durch ein Erdbeben heruntergefallen ist. Und dadurch bildete sie für die Angreifer eine ideale Einstiegsrampe. Das ist genau, was Josua 6, Vers 20 sagt. Wenn dann die Mauer fällt von Jericho, dann soll ein jeder vor sich hinaufsteigen. Eben über die Rampe, wie das hier dargestellt ist. Das ist ganz fantastisch. Jetzt können wir das noch schön nachvollziehen. Josua 6, Vers 20. Und das Volk erhob ein Geschrei. Und sie stießen in die Posaunen. Und es geschah, als das Volk den Schall der Posaunen hörte. Und als das Volk ein großes Geschrei erhob, da stürzte die Mauer an ihrer Stelle ein. Und das Volk stieg in die Stadt hinein. Ein jeder gerade vor sich hin. Und sie nahmen die Stadt ein. Ja, ich muss einiges jetzt überspringen. Wir sollten ja eigentlich schon fertig sein, nicht? Der Zeit nach. Jetzt käme die Pause, ja. Jetzt mache ich das ein bisschen kürzer. Man hat dann auch gesehen, bei diesen Ausgrabungen, Jericho wurde verbrannt. Es gab eine Meter dicke Brandschicht über dem ganzen Ausgrabungsgebiet. Und mehrere Häuser sind eingestürzt, bevor sie verbrannt worden sind. Und man hat ferner das Armenviertel entdeckt und dort waren Häuser direkt in die Stadtmauer hineingebaut. Also eine Mauer war die Stadtmauer. Und das ist genau die Beschreibung von Rahabs Haus in Josua 2, Vers 15, dass sie in die Stadtmauer hineingebaut war. Und in den Gebäuden hat man Vorratskrüge voller Weizen gefunden. Und zwar in so großen Mengen, was einmalig ist für die Archäologie Israels. Da merkt man, der wertvolle Weizen wurde gar nicht geplündert. Durfte nicht, denn Josua 6, 17 bis 19 sagt, es war alles dem Bann anheimgestellt. Niemand durfte sich bereichern durch Jericho. Also die Bevölkerung fiel nicht durch Aushungern der Zerstörung anheim. Die hatten genügend. Aber die Mauern fielen, genauso wie die Bibel das beschrieben hatte. Und jetzt können wir ein neues Buch schreiben. Es gab doch Posaunen vor Jericho. Ist immer das Gleiche. Später sind Josua und das Volk Israel eben ins Bergland gegangen. Ai, Bethel wurde erobert und es ging immer weiter. Und dann kam Hazor. Hazor war das Hauptkönigreich der Kanaaniter im Norden. Und das wird auch beschrieben in Josua Josua 11, wie der König Jabin dann besiegt wurde und Hazor verbrannt wurde. Und auch Hazor hat man ausgegraben. Und ich könnte euch den Palast von Jabin zeigen aus der Zeit von Josua. Jetzt gehen wir noch ganz kurz nach Sichem. Auch Sichem wurde erobert und ganz am Schluss der Eroberungen hat dann Josua den Landtag von Sichem gehalten. Und hat das Volk Israel noch einmal eindringlich davor gewarnt, dass sie dem Wort Gottes gehorchen sollen, sonst würden all die Flüche des Gesetzes Mose über sie kommen. Und das würde auch bedeuten, dass sie das Land wieder verlieren. Und jetzt schauen wir uns mal da an, was man in Sichem ausgegraben hat. Sieht man da diese Plattform, einem Stein, und da gibt es ein eigenartig mächtiges Haus. Gerade bei diesem Stein. Sollen wir uns noch ein bisschen genauer anschauen. Hier nochmals dieses ein Denkmal und da ein mächtiges Tempelgebäude. Nun, dieses Tempelgebäude wird erwähnt in Richter 9. Das ist das Haus des Baal Berit. Hatten die Israeliten in der Richterzeit dort einen mächtigen Götzeltempel hingebaut. In der Zeit von Abimelech. Aber wir lernen aus Richter 9, Vers 6, dass das eben war bei der Terebinte des Denkmals. Also dieser Baal Berit Tempel war bei der Terebinte des Denkmals, eines älteren Denkmals gebaut. Und das Denkmal haben wir gefunden. Was ist denn das für ein Denkmal? Das wird spannend, nicht wahr? Ja, wir haben doch schon gelesen, 1. Mose 12, Vers 6. Abraham kommt ins Land Israel, in Sichem erscheint ihm der Herr und sagt, deinem Samen will ich dieses Land geben. Und Abraham baut dort einen Altar, ein Heiligtum. Das ist der Grundriss dieses Baal-Berit-Tempels bei dem Denkmal. Ja, und jetzt kommt der Zusammenhang heraus. Josua 24, 26. Und Josua schrieb diese Worte in das Buch des Gesetzes Gottes. Und er nahm einen großen Stein und richtete ihn daselbst auf unter der Terebinte, die bei dem Heiligtum des Herrn steht. Und Josua sprach zu dem ganzen Volke, siehe, dieser Stein soll Zeuge gegen uns sein, denn er hat alle Worte des Herrn gehört, die er mit uns geredet hat. Und er soll Zeuge gegen euch sein, damit ihr euren Gott nicht verleugnet. Jetzt haben wir alles beieinander. Der große Stein bei der Terebinte mit dem Heiligtum des Herrn. Was ist das für ein Heiligtum? Könnte das die Stiftshütte sein? Nein. Die Stiftshütte war ja in Silo. Josua 18, 1. Nein, dieses Heiligtum ist das Heiligtum von Abraham mit dem Altar. Bei der Terebinte. Die wurde ja schon in 1. Mose 12 erwähnt, diese Terebinte. Und Josua stellte den großen Stein am Ende seiner Rede auf, dort bei der Terebinte des Heiligtums. Also dieses Denkmal muss der Stein von Josua sein. Da ist er. Da soll das Volk Israel erinnern. Wenn ihr untreu seid dem Gesetz Mose, werdet ihr alles verlieren. Ihr werdet aus dem Land vertrieben werden. Und das ist geschehen. Sie haben das Land verloren. Wie 5. Mose 28, 64 sagt, unter alle Völker zerstreut. Aufgrund von Treue und Verdienst gegenüber dem Gesetz Mose haben sie alles verloren. Aber da ist noch der Bund mit Abraham, am gleichen Ort. Und Gott sagt, ohne Bedingung im Abrahamsbund, deiner Nachkommenschaft werde ich dieses Land geben. Der Abrahamsbund ist der Bund der Gnade Gottes. Der Bund, den Josua hier bestätigt hat vom Sinai, das war auf Leistung aufgebaut. Aufgrund der Leistung hat Israel alles verloren, auch das Land. Aber weil der Abrahamsbund da ist, kann Gott in der Endzeit seinem Volk das Land zurückgeben, nicht weil sie ein so gutes Volk sind, sondern weil Gott treu ist sein Versprechen. Und jetzt kommen sie zurück ins Land und genau in dieser Zeit wird der Stein von Josua bei dem Heiligtum des Herrn wieder entdeckt. Da, wo der Bund von Abraham und der sinaitische Bund zusammenkommen. Ist doch eindrücklich. Um uns zu zeigen, aufgrund von Leistung hat Israel alles verloren. Aber aufgrund der Gnade kriegen sie alles zurück. Ja, dann schauen wir diesen Stein schon ein bisschen anders an, oder? Wenn die Palästinenser wüssten, was der bedeutet. Der steht dort. Nur, das sagen wir jetzt unter uns, ja, was er bedeutet. Und zum Schluss gehen wir noch nach Shiloh. Dort wurde eben in der Zeit von Josua die Stiftshütte aufgebaut. Und zwar merken wir in der Beschreibung 1. Samuel, da wird zum Beispiel von einer Türe gesprochen. Man fragt sich aber, bei Eli, wieso gibt es da eine Türe? Die Stiftshütte hat doch nur diese Vorhänge. Ja, aber die hatten eben rund um die Stiftshütte einen Bereich mit einer Mauer eingemauert. Und da gab es eine Türe. Und dort saß Eli auf dem Stuhl, als er die Botschaft von der verlorenen Bundeslade hörte, umkippte und das Genick brach. Und genau diesen heiligen, ausgesonderten Bereich in Shiloh hat man ausgegraben, wo die Bundeslade stand. Und hier sieht man noch die Mauer. Da hat so übrigens Finkelstein gearbeitet. Der alles in Frage stellen will mit der Bibel. Wenn der wüsste, wir haben einfach die Chronologie in der Bibel korrekt übernommen. Und der Mann hat uns geholfen. Das ist dieser Bereich, wo eben rund um die Stiftshütte damals. Ja, und so möchte ich eben damit schließen. Wir sehen, dass die Bibel Gottes Wort ist und das Evangelium in Johannes 3, Vers 16, denn also hat Gott die Welt geliebt, dass es einen einzigen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren gehe, sondern ewiges Leben habe. Das alles fußt in dem Bund mit Abraham, wo Gott gesagt hat, du wirst ein Segen sein für alle Völker in dir, durch den Herrn Jesus, der aus diesem Volk kommen sollte, soll der Segen weltweit hinausgetragen werden. Und wir haben gesehen, das ist alles wirklich in Raum und Zeit geschehen. Das sind keine Geschichtchen, sondern es ist wirkliche Heilsgeschichte. Und wir sehen, der Feind Gottes hat natürlich ein riesiges Interesse, alle Wurzeln des Evangeliums abzuschneiden. Aber wir haben die Logikfehler aufgedeckt und können sagen, es ist alles stimmig, bis ins Letzte. Ihr müsst nur einfach in den richtigen Archiven suchen. Und man kann natürlich nicht die Chronologie der Bibel zuerst verbiegen und dann sagen, seht ihr, man findet gar nichts. Nein, man muss einfach das stehen lassen, was in der Bibel steht, und dann sagt man, und schaut da und da und da, wo man es erwarten muss, da findet man alles. So, jetzt haben wir Pause verdient.